Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, meine Großmutter, sie war Jahrgang 1906, hatte keine große formale Bildung. Wie die meisten Frauen ihrer Generation durfte sie nur 8 Jahre lang die Volksschule besuchen. Aber ich erinnere mich an sie als eine Frau mit umfassender Herzensbildung. Und für viele ihrer Weisheiten hatte sie Sprüche parat. Und wie das so ist mit Merksprüchen. Manchmal bedienen sie sich einer derben, fast einer drastischen Sprache. Das erhöht einfach die Chance, dass man sie sich auch gut merken kann. Und das ist ja der Sinn der Sache, eines Merkspruchs. Einer dieser Sätze war, und jetzt bitte ich Sie, die Ausdrucksweise zu verzeihen, der Teufel, der scheißt immer auf den größten Haufen. Wer hat, dem wird gegeben. Ja, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das ist doch keine biblische Botschaft. Doch, es steht genau so im Matthäusevangelium. Und zwar im 25. Kapitel. Ich lese die ganze Geschichte, die Verse 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außerhalb des Landes ging, er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und dann ging er außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber nur einen empfangen hatte, der ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Der trat dazu, der 5 Zentner empfangen hatte, legte 5 weitere Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 5 weitere Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der hinzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der hinzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Und siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du denn nicht, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe? Und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird die Fülle haben. Und wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Soweit der Bibeltext. Es ist für mich einer der irritierendsten Texte im Neuen Testament. Wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Dieses Verhalten schreibt der Volksmund dem Teufel zu. also gerade nicht Gott. Und Gott soll sich genauso verhalten, das darf doch nicht wahr sein. Und ich bin überzeugt, das ist es auch nicht. Ich habe viele unterschiedliche Auslegungen zu diesem Text gelesen. Und so verschiedene Aspekte, die unterschiedlich verschiedenen Autorinnen auch herausgearbeitet haben, in einem herrschte große Einigkeit. Die wesentliche Botschaft des Textes läge darin, uns aufzufordern, uns mit den uns anvertrauten Talenten sorgsam umzugehen, sie also gerade nicht zu verstecken, sondern sie einzusetzen und Frucht tragen zu lassen. Und das ist bestimmt auch alles richtig und, wie ich finde, ganz furchtbar banal. Denn je länger ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, umso mehr wurde ich mir sicher, dass mir dieser Zugang zu diesem Text nicht reicht. Ich habe mich vielmehr gefragt, um was geht es denn? Denn in dem Satz, wer hat, dem wird gegeben, in diesem Satz fehlt das Objekt. Was hat der denn? Was wird dem anderen genommen? Wenn Jesus über Gott spricht, worum geht es dann? Um Wirtschaft oder um den Glauben? Ich bin sicher, auch wenn seine Gleichnisse ganz oft aus dem wirtschaftlichen Leben stammen, weit über die Hälfte der Gleichnisse sind dem Wirtschaftsleben entnommen, am Ende geht es darum nicht, sondern um den Glauben. Und wenn ich jetzt plötzlich in diesen Satz das Wort Glaube einfüge, dann kommt da etwas raus, was mit meiner persönlichen Lebenserfahrung auch übereinstimmt. Denn wer Glaube hat, dem wird Glaube gegeben. Wer aber keinen Glauben hat, dem wird auch noch weggenommen, was ihm am Glauben übrig geblieben ist. Und das genau stimmt mit meiner Erfahrung über Gott, mit Gott überein. Den Glauben, den ich habe, er wird gestärkt. Gott gibt mir unendlich viel dazu. Wo der Glaube aber schwach wird, wo er brüchig wird, wo er vom Zweifel sich überwuchern lässt, da wird Glaube anfechtbar und der Rest, der einem geblieben sein mag, wird immer mehr verschwinden. Und dann fühlt man sich hinausgeschmissen in die Finsternis und da wird sein Heulen und Zähne klappern. Es gibt gleich mehrere Befunde, die mich in dieser Sicht des Bibeltextes bestärken. Zum einen der Kontext im Matthäus-Evangelium. Vor unserem Predigttext steht das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, in dem die Wiederkehr Jesu das Thema ist. Danach folgt eine Passage über das Weltgericht, wo es um die Taten geht, die im Glauben und aus dem Glauben heraus geschehen. Sie kennen alle die Geschichte. Ihr habt mich besucht, als ich krank war. Ne? Aber auch im Text selbst gibt es starke Hinweise, dass es gar nicht um weltliche Güter geht, sondern um das Verhältnis von Gott und Mensch. Das Versäumnis des dritten Dieners, es wird uns ja nicht nur berichtet, es wird auch begründet. Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Ist das richtiges Reden über Gott? Die ersten beiden Diener, sie gehen hin und legen Gott vor, was sie geschaffen haben. Und sie wissen nicht, ob das genügen wird. Sie sind nicht selbstsicher. Sie sagen, schau, ich habe 5 Zentner bekommen und 5 weitere dazu gewonnen. Aber sie wissen nicht, ist das denn genug? Hätte ein anderer vielleicht 10 oder 20 dazu gewonnen? Reicht das denn? Mit dieser Frage, diese Frage legen sie Gott vor, offen, bereit für eine Antwort. Im Zutrauen und im Vertrauen, es wird gut sein. Aber der eine, der nur den einen Zentner bekommen hat, er fragt Gott nicht. Er weiß es ja schon vorher ganz genau. Und was er zu wissen meint, das ist so absurd, dass der Herr, der ihm dieses eine Talent anvertraut hat, darin sogar noch ironisch bestärkt. Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Also für mich ist das purer Sarkasmus. Gott, der Schöpfer, soll ernten, wo er nicht gesät hat? Was bitte in der Natur ist nicht von Gott dem Herrn? Er soll sammeln, wo er nicht ausgestreut hat? Was ernten wir, was nicht von Gott ist? Die Angst, die zum Versagen des Dieners führt, sie resultiert aus einem falschen Gottesbild. Das Bild eines strafenden, drohenden Gottes, der eifersüchtig über die Wahrung jedes einzelnen Buchstaben seines Gesetzes wacht. Die ersten beiden Diener, sie haben Vertrauen zu Gott. Sie gehen ein Risiko ein. Als Volkswirt habe ich im Studium gelernt, dass Rendite eine Prämie für Risiko ist. Indem die ersten beiden Diener diese Gefahr eingehen, auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen zu sein, auch wenn sie ihn nicht sehen und nicht wissen, wann er wiederkommt, so können sie die Prämie auf ihr eingesetztes Glaubenskapital einfahren. Manche stellen auch die Frage, ob denn ein Diener auch willkommen gewesen wäre, der das anvertraute Kapital zwar eingesetzt, durch unglückliche Umstände aber verloren hat. Wenn meine Lesart der Bibelstelle stimmt, wird klar, warum von einem solchen Fall hier nicht berichtet wird. Wer auf Gott vertraut, der wird nicht enttäuscht. Das Glaubenskapital, mit dem Gott mich ausstattet, mag geringer sein als das meines Nachbarn. Vielleicht habe ich nur 2 Zentner bekommen und der andere 5. Aber egal wie groß es ist, wenn ich es im Vertrauen auf Gott einsetze, wird es sich vermehren und Frucht bringen. Nicht aus meiner Kraft, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Der dritte Diener, er achtete das Gesetz. Du sollst nicht stehlen. Er wollte keinesfalls etwas falsch machen. Und im Angesicht seines gestrengen Herrn hat er so versucht, sich seine eigene Gerechtigkeit zu sichern aus dem Gesetz. Hier hast du es, sagt dieser Diener, als er das ihm anvertraute Talent unbeschadet und vollständig zurückgibt. Er hat dich geklaut. Er hat sich an den Buchstaben des Gesetzes gehalten, nichts riskiert. Und sich aber hat doch unendlich geirrt im Angesicht eines völlig falsch verstandenen Gottes. Und ein weiterer Aspekt ist mir an dieser Geschichte sehr wichtig geworden. Gott ist abwesend. Der Herr, von dem Jesus erzählt, stattet seine Diener zwar mit ausreichenden Mitteln für die Zeit seiner Abwesenheit aus, denn auch das eine Talent, das er dem dritten Diener anvertraute, stellte zu der Zeit noch ein großes Vermögen dar. Aber er fährt weg und lässt seine Diener im Unklaren über den Zeitpunkt seiner Wiederkehr. Wird er überhaupt jemals wiederkommen? Ihm könnte auf seiner Reise ja etwas zustoßen. Aber keiner der drei Diener macht den Fehler, auf das Wegbleiben des Herrn zu spekulieren. Sie wahren ihre Rolle als Treuhänder des ihnen anvertrauten Vermögens und spielen sich nicht selbst zum Herrn auf, nicht mal der dritte. Den ersten beiden Dienern wird das nicht schwer gefallen sein. Sie wirtschaften mit dem Vermögen und auch wenn sie treue Gewinne für den Herrn zurücklegten, sie werden zwischenzeitlich genug erwirtschaftet haben, um auch ihren Lebensunterhalt daraus bestreiten zu können. Aber wie schlimm mag die Zeit der Abwesenheit für jenen dritten Diener gewesen sein? Ständig musste er fürchten, dass sein Versteck vielleicht doch nicht so gut war, dass er nicht tief genug es vergraben habe und dass jemand das Geld finden könnte und ihn berauben würde. Und er konnte ja nicht den ganzen Tag daneben stehen und es bewachen. Er musste ja auch arbeiten und Geld für sich und seine Familie verdienen. Für die ersten beiden Diener wurde die Abwesenheit ihres Herrn zur Voraussetzung für ihre Freiheit. Erst durch dessen Reise konnten sie zeigen, was in ihnen steckt. In der Gewissheit seiner Rückkehr und im Vertrauen auf seine Güte und Barmherzigkeit wirtschafteten sie sorgfältig mit dem ihnen anvertrauten Vermögen. Der sichere Glaube, irgendwann einmal Rechenschaft ablegen zu müssen, schützte sie davor, mit spekulativen Wertpapieren zu zocken. Aber der dritte Diener, er war nicht frei. Er blieb gefangen in seiner Angst. Und so wird die Geschichte für mich auch zu einem Gleichnis über die menschliche Freiheit. Im Glauben an Gottes Wiederkehr und der Sicherheit, dann Rechenschaft nicht nur ablegen zu müssen, sondern auch zu dürfen, können wir selbst die Erfahrung der Abwesenheit Gottes positiv als Freiheit erleben und zur Entfaltung unserer Talente nutzen. Ich wünsche uns allen, dass wir den Glauben der ersten beiden Diener haben, nicht neidisch, als der zwei bekommen hat, auf den schielen, der fünf hat, nicht hochnäsig, als der die fünf hat, auf den zu runterschauen, der zwei hat, sondern jedem zu helfen, aus seinem Vermögen das Beste zu machen. Und ich wünsche uns auch, dass wir nicht ängstlich wie der erste Diener auf die Wiederkunft des Herrn schauen, sondern voller Vertrauen und Zuversicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Auch jetzt dürfen wir nicht singen, sondern hören nochmal Musik. Es ist das Lied Nummer 184. Es ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis, ein gesungenes. Ich denke, Sie kennen auch die Musmelodie und können es fast schon auswendig und so für sich ein bisschen gedanklich mitsummen.